Die Reichen und die Armen im Himmel. Dauer des Abschnittes etwa 23,5 Minuten. Über die Aufnahme in den Himmel bestehen verschiedene Meinungen. Während einige annehmen, dass nur die Armen, nicht aber die Reichen aufgenommen würden, glauben andere, sowohl Reiche als Arme würden eingelassen. Andere wiederum meinen, die Reichen könnten nicht aufgenommen werden, sofern sie nicht ihren Gütern entsagen und den Armen gleich würden. Dabei begründet jeder seine Meinung durch das Wort. Doch wer zwischen Armen und Reichen bezüglich ihrer Aufnahme in den Himmel unterscheidet, versteht das Wort nicht. Es ist nämlich in seinem Schoße geistig und im Buchstaben natürlich. Wer ist daher nur nach seinem buchstäblichen, nicht aber einigermaßen auch nach seinem geistigen Sinn versteht, der irrt besonders hinsichtlich der Reichen und Armen, so zum Beispiel, wenn er meint, den Reichen falle es ebenso schwer, in den Himmel zu gelangen, wie einem Kamel durch ein Nadelöhr hindurchzukommen, den Armen aber falle es leicht, eben weil sie arm seien, heiße es doch, selig sind die Armen, denn das Himmelreich ist ihr. Matthäus Kapitel 5, Vers 3. Wer aber etwas vom geistigen Sinn des Wortes weiß, denkt darüber anders. Er weiß, dass der Himmel allen offen steht, die ein Leben des Glaubens und der Liebe leben, seien sie nun reich oder arm. Im Folgenden soll nun gezeigt werden, wer in Wirklichkeit unter den Reichen und unter den Armen im Wort zu verstehen ist. Aus vielen Gesprächen und aus dem Zusammenleben mit den Engeln durfte ich zur Gewissheit gelangen, dass die Reichen ebenso leicht in den Himmel kommen wie die Armen und der Mensch nicht vom Himmel ausgeschlossen wird, weil er in Überfluss lebt, noch umgekehrt in den Himmel aufgenommen wird, weil er in Armut lebt. Im Himmel finden sich sowohl Reiche als Arme, und manche von den Reichen besitzen größere Herrlichkeit und Glückseligkeit als die Armen. Gleich zu Beginn darf bemerkt werden, dass der Mensch Reichtümer erwerben und Vermögen ansammeln kann, so viel er Gelegenheit dazu findet, voraussichtlich freilich, dass es nicht mit List oder Betrug geschieht. Er darf gut essen und trinken, wenn er nur nicht sein Leben darein setzt, darf seinem Stande gemäß prächtig wohnen und geselligen Umgang pflegen wie andere auch, Unterhaltungslokale besuchen, sich über weltliche Dinge besprechen und hat es nicht nötig, andächtig mit niedergeschlagenen Augen, mit Seufzen und hängendem Kopf einherzugehen, sondern darf fröhlich und wohlgemut sein. Er muss auch nicht sein Eigentum den Armen schenken, wenn ihn nicht Neigung dazu treibt. Mit einem Wort, er kann äußerlich ganz wie ein Weltmensch leben, da diese Dinge den Menschen nicht im geringsten daran hindern, in den Himmel zu kommen, vorausgesetzt, dass er innerlich geziemend an Gott denkt und gegen den Nächsten aufrichtig und gerecht handelt. Der Mensch ist nämlich so beschaffen wie seine Neigungen und sein Denken, beziehungsweise seine Liebe und sein Glaube. All sein äußeres Tun bezieht das Leben von daher, denn Handeln ist Wollen und Reden ist Denken, da der Mensch aus dem Willen handelt und aus seinen Gedanken redet. Wenn es daher im Worte heißt, der Mensch werde nach seinen Taten gerichtet und es solle ihm nach seinen Werken vergolten werden, so ist darunter zu verstehen, dass nach seinem Denken und seiner Gesinnung gefragt wird. Aus denen gehen die Taten hervor, denn sie sind ganz so wie das Denken und die Neigung, und ohne sie sind sie überhaupt nichts. Damit ist klar, dass das Äußere des Menschen nichts zur Sache tut, sondern nur sein Inneres, der Ursprung des Äußeren. Zur Verdeutlichung, wer nur darum redlich handelt und den anderen nicht betrügt, weil er die Gesetze, den Verlust des guten Namens und damit der Ehre oder des Gewinns fürchtet, den anderen aber so weit als möglich betrügen würde, wenn ihn diese Furcht nicht zurückhielte, dessen Denken und Wollen ist Betrug, obwohl seine Taten äußerlich als redlich erscheinen mögen. Ein solcher Mensch hat die Hölle in sich, weil er innerlich unredlich und betrügerisch ist. Wer dagegen redlich handelt und den anderen nicht betrügt, weil das wider Gott und den Nächsten wäre, der würde den anderen auch dann nicht betrügen wollen, wenn er dies durchaus könnte. Sein Denken und Wollen ist gewissenhaft. Er hat den Himmel in sich. Beide Taten gleichen einander in der äußeren Gestalt, in der inneren aber sind sie ganz verschieden. Der Mensch kann also äußerlich leben wie ein anderer. Er kann reich werden, ausgezeichnet speisen, wohnen und sich kleiden, je nach seinen Verhältnissen und seiner Funktion. Er kann Lust und Freude genießen und sich seiner beruflichen Pflichten und Geschäfte oder eines seelischen und körperlichen Lebens wegen mit weltlichen Dingen befassen, wenn er nur das Göttliche anerkennt und seinem Nächsten wohl will. Damit wird klar, dass es nicht so schwer ist, den Weg des Himmels zu betreten, wie viele meinen. Die einzige Schwierigkeit besteht darin, der Selbstsucht und Weltliebe zu widerstehen und sie so zu zügeln, dass sie nicht vorherrschen. Aus ihnen nämlich entspringt alles Böse. Die Worte des Herrn zeigen, dass es nicht so schwer ist, den Weg des Himmels zu betreten, wie man glaubt. Lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Matthäus Kapitel 11, Vers 29 folgende. Sanft ist das Joch des Herrn und leicht ist seine Last, denn der Mensch wird im gleichen Maße, wie er dem seiner Selbst- und Weltliebe entspringenden Bösen widersteht, vom Herrn und nicht von sich selbst geführt. Daraufhin widersteht dann der Herr dem Bösen des Menschen und entfernt es. Ich sprach mit einigen nach ihrem Tode, die während ihres irdischen Lebens der Welt entsagt und sich einem einsamen Leben ergeben hatten. Sie meinten, durch Abwendung ihrer Gedanken von weltlichen Dingen fromme Betrachtungen pflegen zu können, um auf diese Weise den Weg des Himmels zu betreten. Solche Menschen sind jedoch im anderen Leben von trauriger Gemütsart. Sie verachten andere, die nicht sind wie sie, und zeigen sich ungehalten darüber, dass ihnen kein glücklicheres Los zuteil wird als den anderen. Glauben sie doch, es verdient zu haben. Sie bekümmern sich nicht um die anderen und beteiligen sich nicht an den Werken der Nächstenliebe, durch die eine Verbindung mit dem Himmel zustande kommt. Dabei verlangen gerade sie mehr als andere nach dem Himmel, wenn sie aber zu den Engeln erhoben werden, gehen Beängstigungen von ihnen aus, die die Seligkeit der Engel stören. Deshalb werden sie abgesondert und begeben sich, sobald das geschehen ist, in öde Gegenden, um dort ein ähnliches Leben zu führen wie in der Welt. Der Mensch kann nur durch die Welt für den Himmel gebildet werden, denn in der Welt enden die letzten Wirkungen, welche die Neigung eines jeden abrunden müssen. Wenn diese sich nicht in Taten entfaltet oder erfüllt haben, und das geschieht mitten in der gesellschaftlichen Vielfalt, erstickt die Neigung zuletzt, und zwar im gleichen Maße, wie der Mensch seinen Blick nicht mehr auf den Nächsten, sondern nur noch auf sich selber richtet. Damit ist klar, dass ein Leben tätiger Nächstenliebe zum Himmel führt, das heißt, dass man bei jeder Arbeit und Verrichtung gerecht und redlich handelt, keineswegs aber ein sogenannt frommes Leben ohne tätige Nächstenliebe. Die Taten der Nächstenliebe und davon abhängigen Entwicklungen jenes Lebens sind folglich nur in dem Maße möglich, wie der Mensch Anteil an den Geschäften dieser Welt nimmt, nicht aber, wenn er sich davon zurückzieht. Ich will davon aus Erfahrung reden, von allen, die in der Welt Geschäft und Handel getrieben haben und dadurch auch reich geworden waren, befinden sich viele im Himmel, aber nicht so viele, die durch Ämter zu Ehrenstellen und Reichtum gelangt waren, weil sie sich durch Vorteile und Ehren, die ihnen aus der Verwaltung von Recht und Gerechtigkeit zuwuchsen, wie durch Einkommen und Ehrenämter dazu verleiten ließen, sich selbst und die Welt zu lieben. So wandten sie ihre Gedanken und Neigungen vom Himmel ab, sich selbst zu. Im gleichen Maße nämlich, wie der Mensch sich selbst und die Welt liebt und bei allem Sein Ich und die Welt im Auge hat, entfremdet er sich dem Göttlichen und entfernt sich vom Himmel. Das Los der Reichen im Himmel ist, dass sie mehr als andere im Wohlstand leben. Einige von ihnen wohnen in Palästen, deren Inneres von Gold und Silber glänzt, und haben Überfluss an allem, was dem Leben dient. Aber sie hängen ihr Herz nicht an diese Dinge, sondern an die dadurch möglichen Nutzwirkungen. Diese sehen sie in aller Klarheit und wie im Licht, das Gold und Silber aber im Vergleich dazu wie in Dunkelheit oder im Schatten. Der Grund dafür liegt in ihrer Liebe zu den Nutzwirkungen während ihres Erdenlebens. Gold und Silber lieben sie nur so weit, wie sie dafür zu Mitteln und Werkzeugen dienten. Die Nutzwirkungen selbst glänzen im Himmel, das Gute der Nutzwirkungen wie Gold und das Wahre der Nutzwirkungen wie Silber. Ihr Reichtum aber auch ihre Lust und Glückseligkeit richten sich nach dem Nutzen, den sie in der Welt geleistet hatten. Gute Nutzwirkungen sind, sich und die Seinen mit den Lebensnotwendigkeiten versehen, Reichtum erstreben zum Wohl des Vaterlandes und auch des Nächsten, dem der Reiche in vieler Weise mehr wohltun kann als der Arme. Er kann dann auf diese Weise auch sein Gemüt vor Untätigkeit bewahren, die verderblich ist, weil in einem solchen Leben der Mensch aus dem ihm eingepflanzten Bösen heraus Böse denkt. Alle diese Nutzwirkungen sind gut, soweit sie das Göttliche in sich tragen, das heißt, soweit der Mensch dabei auf das Göttliche und den Himmel blickt und sein Gutes darein setzt, im Reichtum aber nur das Mittel zu diesem Guten sieht. Den Reichen aber, die nicht an das Göttliche geglaubt und aus ihrem Gemüt verbannt haben, was zum Himmel und zur Kirche gehört, wird das entgegengesetzte Los zuteil. Sie finden sich in der Hölle, in Schmutz, Elend und Dürftigkeit. Dahin verwandelt sich nämlich ein Reichtum, der als Endzweck geliebt wird, und nicht allein der Reichtum, sondern auch die damit verbundenen Zwecke selbst. Dass man entweder seinen angeborenen Trieb ausleben, den Lüsten frönen, sich üppiger und freier den Lastern hingeben oder sich über andere, die man gering achtet, erheben kann. Solcher Reichtum und ein solcher Gebrauch des Reichtums wird schmutzig, weil er nichts Geistiges, sondern nur Irdisches enthält. Denn das Geistige im Reichtum und seiner Nutzung ist wie die Seele im Körper oder wie das Licht des Himmels in einem feuchten Erdreich. Auch sie gehen in Fäulnis über wie ein Körper ohne seine Seele und ein feuchtes Erdreich ohne Himmelslicht. So sind jene, die ihr Reichtum verführt und vom Himmel abgewendet hat. Einem jeden Menschen bleibt nach dem Tode seine Grundneigung oder herrschende Liebe verbunden. Sie wird in Ewigkeit nicht ausgerottet, weil der Geist des Menschen ganz so ist, wie diese seine Liebe und, was ein Geheimnis bedeutet, weil der Leib jedes Geistes oder Engels die äußere Form seiner Liebe darstellt. Sie entspricht ganz und gar der inneren Gestalt, nämlich der seiner Gesinnung und seines Gemüts. So kommt es, dass die Art der Geister aus ihrem Angesicht, ihren Gebärden und ihrer Rede zu ersehen ist. Auch der Geist des irdischen Menschen ließe sich erkennen, hätte er es nicht gelernt, mit Gesicht, Gebärden und Worten etwas vorzutäuschen, was gar nicht sein eigen ist. Daraus ist ersichtlich, dass der Mensch in Ewigkeit so bleibt, wie seine Grundneigung oder vorherrschende Liebe. Ich durfte mit einigen reden, die 17 Jahrhunderte früher gelebt hatten
und deren Leben aus den Schriften der damaligen Zeit bekannt ist. Es zeigte sich, dass sie noch immer von derselben Liebe getragen wurden wie damals. Damit dürfte auch feststehen, dass die Liebe zum Reichtum und dessen Nutzen bei jedem in Ewigkeit ganz so bleibt, wie sie sich in der Welt herausgebildet hatte. Der Unterschied besteht nur darin, dass sich die Reichtümer derer, die davon einen guten Gebrauch gemacht hatten, je nach ihrer Nutzung und Annehmlichkeiten verwandeln, während sie bei bösem Gebrauch zu Schmutz werden, an dem die Eigentümer dann aber auch dieselbe Freude haben wie in der Welt. Sie erfreuen sich dann am Schmutz, weil die unreinen Wollüste und Schandtaten, wozu sie ihren Reichtum benutzt hatten, ebenso wie der Geiz, der Liebe zum Reichtum ohne Nutzwirkung ist, dem Schmutz entsprechen. Geistiger Schmutz ist nichts anderes. Die Armen kommen nicht ihrer Armut, sondern ihres Lebens wegen in den Himmel, denn einem jeden, er sei reich oder arm, folgt sein Leben nach. Es gibt keine besondere Barmherzigkeit, die dem einen mehr gewährt als dem anderen. Aufgenommen wird, wer einen guten, zurückgewiesen, wer einen schlechten Lebenswandel geführt hat. Zudem wird der Mensch durch Armut ebenso sehr verführt und vom Himmel abgewendet wie durch Reichtum. Unter den Armen gibt es sehr viele, die mit ihrem Schicksal unzufrieden, voller Begehrlichkeit sind und Reichtum für einen Segen halten. Erlangen sie ihn nicht, werden sie zornig, denken schlecht von der göttlichen Vorsehung und beneiden andere um ihre Güter. Außerdem betrügen sie ebenso, wenn sich Gelegenheit bietet, wie die anderen und leben auch genau wie sie in schmutzigen Wollüsten. Anders freilich die Armen, die nicht mit ihrem Geschick hadern, sorgsam und fleißig in ihrem Geschäft sind, Arbeit über Müßiggang stellen, gewissenhaft und treu handeln und dabei zugleich ein christliches Leben führen. Ich sprach mehrmals mit Bauern und Angehörigen der unteren Stände, die während ihres irdischen Lebens an Gott geglaubt und in ihrer Arbeit treu und aufrichtig gehandelt hatten. Weil es sie nach der Wahrheit verlangte, fragten sie, was unter tätiger Liebe und unter dem Glauben zu verstehen sei. In der Welt hatten sie nämlich viel vom Glauben, im anderen Leben aber viel von der tätigen Liebe gehört. Daher wurde ihnen geantwortet, tätige Liebe beträfe alles, was zum Leben, Glaube aber, was zur Lehre gehöre. Tätige Liebe bestehe mithin im gerechten und aufrichtigen Wollen und Tun aller Arbeit, Glaube aber im gerechten und aufrichtigen Denken. Glaube und tätige Liebe verbänden sich wie die Lehre und ihr Leben, beziehungsweise wie Gedanke und Wille. Der Glaube werde zur tätigen Liebe, wenn der Mensch das, was er in redlicher und aufrichtiger Weise denkt, auch tatsächlich will und tut. Wenn aber dies geschehe, seien beide nicht mehr zwei, sondern eins. Das verstanden sie gut und freuten sich darüber. Sie sagten dazu, in der Welt hätten sie nicht begreifen können, dass Glauben etwas anderes sein sollte als Leben.
Damit dürfte feststehen, dass die Reichen ebenso in den Himmel kommen wie die Armen, die einen so leicht wie die anderen. Die Meinung, die Armen hätten es dabei leicht, die Reichen schwer, beruht auf einem mangelhaften Verständnis der Stellen, in denen das Wort Gottes von den Reichen und Armen spricht. Unter den Reichen werden im geistigen Sinne alle verstanden, bei denen Überfluss an Kenntnissen des Guten und Wahren herrscht, also die Angehörigen der Kirche, in der das Wort bekannt ist. Die Armen hingegen bezeichnen die, denen jene Kenntnisse fehlen, die aber gleichwohl danach verlangen, also die Menschen außerhalb der Kirche, wo das Wort nicht bekannt ist. Unter dem Reichen, der sich in Purpur und Byssus kleidete
und in die Hölle geworfen wurde, ist das jüdische Volk zu verstehen. Es heißt reich, weil es mit dem Wort Gottes Überfluss an Kenntnissen des Guten und Wahren besaß. Kleider von Purpur bezeichneten tatsächlich Kenntnisse des Guten und Kleider von Byssus Kenntnisse des Wahren. Unter dem Armen hingegen, der vor der Tür des Reichen lag, sich von den Brosamen sättigen wollte, die von dessen Tisch fielen und der von Engeln in den Himmel emporgetragen wurde, werden die Heiden verstanden. Sie besitzen keine Kenntnisse des Guten und Wahren, verlangen aber gleichwohl danach. Auch unter jenen Reichen, die zum großen Abendmahl geladen wurden und sich entschuldigten, hat man das jüdische Volk zu verstehen, unter den an ihrer Stelle eingelassenen Armen, aber die Völker außerhalb der Kirche. Es soll auch erklärt werden, wer jener Reiche sein soll, von dem der Herr sagte, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Matthäus Kapitel 19, Vers 24. Dieser Reiche bezeichnet die Reichen in beiderlei Sinn, im natürlichen wie im geistigen. Die Reichen im natürlichen Sinne, die ihr Herz an ihren materiellen Überfluss hängen, und die Reichen im geistigen Sinne, deren Überfluss an Kenntnissen und Wissen, denn darin bestehen die geistigen Reichtümer, sie dazu verführt, sich aus eigener Einsicht der Dinge im Himmel und in der Kirche zu bemächtigen. Weil das gegen die göttliche Ordnung verstößt, heißt es, dass ein Kamel eher durch ein Nadelöhr gehe. In jenem Sinne bezeichnet nämlich das Kamel das Erkennen und Wissen im Allgemeinen, das Nadelöhr aber das geistige Wahre. Man weiß heutzutage nichts mehr von dieser Bedeutung des Kamels und des Nadelöhrs, weil die Wissenschaft bisher noch nicht erschlossen war, die uns lehrt, was die im buchstäblichen Sinne des Wortes angeführten Dinge im geistigen Sinn bedeuten. In den Einzelheiten des Wortes liegt nämlich neben dem natürlichen ein geistiger Sinn verborgen. Der Zweck davon ist, eine Verbindung des Himmels mit der Welt oder der Engel mit den Menschen weiterhin zu erhalten, nachdem die unmittelbare Verbindung abgerissen war. Damit ist offenkundig, wer an obiger Stelle im Besonderen unter dem Reichen verstanden wird. Auch aufgrund verschiedener anderer Texte kann gefolgert werden, dass unter den Reichen im geistigen Sinne des Wortes alle verstanden werden, die Kenntnisse des Wahren und Guten besitzen, und unter den Reichtümern eben diese Kenntnisse, die ja auch in der Tat geistige Reichtümer sind. Man lese dazu Jesaja Kapitel 10, Vers 12 und viele andere. Dass die Armen im geistigen Sinne jene bezeichnen, die keine Kenntnisse des Guten und Wahren besitzen, aber begehren, entnehme man auch den folgenden Bibelstellen, Matthäus Kapitel 11, Vers 5 und weitere. Alle diese Stellen wurden in den himmlischen Geheimnissen ihrem geistigen Sinne nach ausgelegt. Man sehe dort nach.